Mikro noch nicht getestet, aber es funktioniert wunderbar. Sehr gut. Ich bete noch am Anfang. Ach Herr, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir als Gemeinde vor deinen Thron kommen dürfen, dass du versprochen hast, hier mitten unter uns zu sein, Herr, dass du ja, uns jetzt ja, auch unsere Herzen und unsere Ohren öffnen möchtest, Herr, dass wir ja, in unserem Leben wirklich dein Licht immer mehr durchscheint. Heute, die nächste Woche, am besten das ganze Leben lang her. Amen. Und wir fangen an mit einem kurzen Video. Ich sage noch kurz was dazu. Das ist ein Video, das ist bei YouTube irgendwann mal viral gegangen, wie man so schön sagt. Das ist der Marshmallow-Test. Es hat eine psychologische Hintergrundgeschichte. Ich sage nur kurz was zum Setting, falls man das nicht versteht, ist auf Englisch. Dort werden Kinder vor ein Marshmallow gesetzt und sie bekommen einen zweiten, wenn sie 10 Minuten warten. Das ist alles.
Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. I'm gonna go do something and then I'll come back.
It smells yummy. Oh, it smells really good.
I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did?
Yeah.
You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them.
Gerade für uns als Christen trifft das ja im besonderen Maße zu. Jesus scheint irgendwann mal wiederzukommen. Wann genau, wissen wir nicht. Genau darum geht es heute. Das war jetzt ein lockeres Video. Der Text ist allerdings recht ernst. Ich bin in meiner Bibellese vor 2 Wochen gerade am Kapitel von Lukas 12 hängen geblieben und da werden wir uns heute ein bisschen aufhalten und uns anschauen, wie ich glaube, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind zu den Kindern in diesem Video. Jeder auf seine eigene Art und Weise, jeder mal so, mal so. Ich lese Lukas 12, 35 bis 48, genau. Dort spricht Jesus: Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm dort sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er aber auch spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen, wenn er sie dann bereit findet. Wie glücklich sind sie da zu preisen. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Petrus fragte, Herr, meinst du mit diesem Vergleich nur uns oder auch vielleicht alle anderen? Darauf sagte der Herr Folgendes. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung der ganzen Dienerschaft, zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener sich aber sagt, ach, mein Herr kommt noch lange noch nicht und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt und prasst und sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was der Herr will, wird hart bestraft werden. Wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und trotzdem etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger bestraft werden. Denn wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Gerade die letzten Worte, wem viel gegeben würde, von dem wird viel gefordert und von dem, wem viel anvertraut wurde, von dem wird viel verlangt. Die lassen mich doch mal schlucken, gerade so als, wenn ich das so nochmal in Relation setze, ich als guter Deutscher, inzwischen fast Lehrer, mein Lebensunterhalt ist quasi gesichert und selbst wenn ich hier in Deutschland nicht so gut zurechtkommen würde, kann man schon sagen, mir ist sehr viel gegeben. Heißt das jetzt, dass von mir viel verlangt wird? So könnte man zumindest diese Bibelstelle auslegen. Die Frage ist jetzt, was hat das mit dieser Zeit des Wartens auf sich? Wir sehen hier zwei verschiedene Diener oder zwei verschiedene Dienertypen, das ist ja kein direktes Gleichnis. Ein Diener, der sagt, okay, der Herr kommt gleich, ich bin jedes Mal bereit, wenn er, sofort bin ich einsatzbereit. Klasse Typ. Und dann gibt es den anderen und deswegen ist das, glaube ich, auch heute unser Thema, heute Morgen, bei dem ich mich doch selbst sehr wiedergefunden habe. Der sagt, der Herr kommt lange noch nicht und wir haben doch noch so viel Zeit. Ist doch alles so schön. Bei mir gibt es häufiger die Situation, so in meinem Alltag, dass ich zu Hause sitze, Tini kommt bald, ich bin fürs Essen zuständig. Und ich habe die Wahl, mich aufs Sofa zu setzen, sehr attraktive Alternative, oder mich schon mal daran zu setzen und das Essen vorzubereiten. Ihr könnt euch vorstellen, welche Alternative ich öfter vorziehe. Ich habe den Vorteil, dass ich weiß, wann Tini nach Hause kommt. Also in den meisten Fällen. In den meisten Fällen habe ich sogar Glück und Tini kommt noch eine halbe Stunde später, als sie es sagt. Aber selbst dann schaffe ich das meistens nicht, das Essen rechtzeitig auf den Tisch zu kriegen, weil ich vorher, schön das Leben genossen habe, geprasst habe. Na gut, ich habe jetzt keine Mägde und Diener, die ich jetzt schlagen könnte, um das Leben noch ein bisschen mehr zu genießen. Das ist jetzt auch nicht so mein Typ, muss ich sagen. Aber dieses Prassen und schön die Freiheit eines Christenmenschen ausleben quasi, das ist doch genau meine Sache. Und das, da kann ich mich doch sehr drin wiederfinden. Es gibt auch jeden Morgen bei mir habe ich oft so einen Kampf, sage ich mal, oder Kampf ist auch so ein Gedankenspiel. Ich stehe auf und ich weiß, okay, ich könnte jetzt Bibel lesen. Das mache ich dann in den meisten Fällen auch, aber es gibt dann eine Sache, die ich dann meistens doch noch interessanter finde, nämlich mein Unterricht ist meistens nicht so gut vorbereitet, wie ich es gerne hätte. So, das heißt, ich setze mich dann nochmal hin, guck so ein bisschen durch die Bibel durch, ganz schnell. Ja, es ist ja für heute nicht mehr so, nicht so wichtig, das hat ja Ewigkeitswert, also kann man das auch ein bisschen rausschieben. Das heißt dann ja auch, dass ich mich dann für heute, ich bin ja auch berufen, guter Lehrer zu sein und mich dann dahin zu setzen, um meinen Job zu machen und erstmal mich um das Meinige zu kümmern, so den Tag gut hinter mich zu kriegen. Das ist natürlich nicht falsch, sich um seinen Job zu kümmern, aber ihr seht schon so die Spannung, um die es heute so geht, kümmere ich mich mehr um meinen Alltag und um darum, dass ich das, was ich mache, gut mache, und steht das im Widerspruch dazu, dass ich als Christ mich darum kümmere, meine Beziehung mit Gott irgendwie am Laufen zu halten und ständig sozusagen, wie diese Dienerschaft, ständig in Bereitschaft zu sein, okay, Jesus, du könntest jetzt wiederkommen, es ist alles startklar, der Tisch ist für dich voll gefüllt und startklar, ich bin bereit, du könntest jetzt wiederkommen. So. Genau ist, glaube ich, so diese Spannung, in der ich oft jeden Tag stehe, auch wenn ich das nicht ganz so oft denke, dass Jesus jetzt wiederkommt. Ich weiß nicht, wie das bei euch so im Fokus ist. Aber ich merke dann doch oft den Unterschied, wenn ich Bibel gelesen habe. Es macht zwar für meinen Unterricht keinen direkten Unterschied, aber dadurch, dass ich in der Bibel gelesen habe oder mit Gott im Gespräch war, habe ich nochmal so einen Realitätsabgleich gewonnen. Also ja, mein Unterricht für heute ist wichtig und es geht darum, meine Schüler irgendwie optimal zu fördern, aber das ist nur heute. Es geht um viel mehr als nur um heute. Es geht darum, dass wir als Christen hier ein Stück Ewigkeit reinstrahlen lassen. Und genau in diesen Realitätsabgleich geht es Lukas hier nämlich auch. Und deswegen wählt er so harte Worte und zitiert Jesus da sehr krass, dass er den Diener da in Stücke hauen lässt. Wenn wir ein bisschen weiter vorne im Kapitel schauen, die Verse 2 bis 5, dann sagt Jesus: Es kommt die Zeit, da wird alles offenbar werden. Alles, was jetzt noch geheim ist, wird öffentlich bekannt werden. Deshalb lasst euch warnen. Alles, was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein. Und was ihr hinter verschlossenen Türen flüstert, wird man von den Dachterrassen rufen. Meine Freunde, ich aber sage euch, habt keine Angst vor denen, die nur den Leib töten, euch darüber hinaus aber nichts anhaben können. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der euch nach dem Töten auch noch in die Hölle werfen kann. Den müsst ihr fürchten. Jesus sagt das hier so lapidar. Ach, die Sachen, wo es nur um Leben und Tod geht, das ist ja nicht so wichtig. Also, das ist ja nur euer Leben. Das, was hier und jetzt ist sozusagen. Es geht doch ums große Ganze. Darum, dass wir uns im Himmel irgendwann mal wiedersehen. Darum, dass wir Hand in Hand irgendwann in der Ewigkeit uns Angesicht zu Angesicht sehen. Darum scheint es zu gehen irgendwie. Und man könnte das sogar zuspitzen und sagen, ja, für mich, ich bin jetzt unvorbereitet, vielleicht gehe ich vielleicht unvorbereitet in den Unterricht. Das ist schlimm. Vielleicht bin ich sogar krank. Vielleicht bin ich sogar sterbenskrank. Vielleicht gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich richtig, richtig tief im Mist sitze und mir das Wasser bis zum Hals steht. Vielleicht werde ich gemobbt, fühle mich nicht wohl auf der Arbeit. Es gibt ganz viele Situationen, die uns im Alltag irgendwie unwohl fühlen lassen. Und das ist alles furchtbar. Und es ist alles schlimm, aber das ist doch nur unser Leben. Das geht doch, also, es geht doch um viel mehr. Es geht um die Ewigkeit. Da muss man doch drüber hinausschauen. So, es geht doch darum, den Blick nach oben zu werfen. Und gerade das finde ich manchmal so provokativ an Jesus. Ich finde das, gerade wenn ich in so einer Situation bin und Jesus mir dann sagt, du, das ist jetzt deine Sicht der Dinge, ja. Es ist jetzt gerade schlimm, ja. Es wird vielleicht sogar nie besser werden, aber es geht um mehr. Es geht darum, dass wir zusammen sind. Es geht um das Reich Gottes, was auch immer das heißen mag. Das kriege ich, glaube ich, manchmal immer noch nicht so richtig hin. Aber ich halte vielleicht für mich fest, für meinen Alltag, kümmere dich nicht zu sehr, sondern Gott kümmert sich. Und ich habe mich dabei besonders an den einen Jahresvers, den wir mal hatten, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir, erinnert. Ja, das hier ist alles wunderbar. Manchmal auch nicht. Dann sehen wir uns vielleicht auch danach, nach dieser kommenden Stadt. Aber ganz oft ist diese hiesige Stadt hier auch ganz gemütlich. Und ich glaube, das ist diese Situation, die uns gefährlich werden kann, wenn es uns hier zu gemütlich wird. Dann wird der Blick auf die kommende Stadt verwehrt. Ich habe mir da so Fragen aufgeschrieben. Wo ist dein Heil? Wo suchst du dein Heil? Oder was füllt dein Glückstank auf? Was brauche ich? Was brauchst du wirklich? Ich glaube, wir Menschen, wir sehen uns alle ständig in eigentlich fast jeder Situation nach so einer Situation, so einem Glückzustand. Und ich würde diesen Glückzustand oft gar nicht so richtig groß beschreiben. Oft geht es einfach nur darum, da zu sein. Und dieses da zu sein, einfach nur zu genießen, dass nichts anderes stört. Ich weiß nicht, wer hier Harry Potter-Leser ist oder sowas, oder ob jemand das kennt. Es gibt dort einen Zaubertrank, der heißt Felix Felicis. Das ist der Glückstrank sozusagen. Und wenn man ihn trinkt, gibt es einen Tag nur Glück. Alles, was man tut, gelingt einem. Man ist den ganzen Tag glücklich. Und ich glaube, insgeheim sind wir alle nach so einem Zaubertrank auf der Suche. Ich zum Beispiel, ich bin auch so ein kleiner Glücksritter. Und ich suche mein Glück oft darin, mich dann von Internetseite zu klicken, von Video zu Video und denke mir, ach, schön, jetzt bin ich wieder unterhalten für die nächsten 5 Minuten. Danach ist das Leben ein ganz anderes. Was natürlich nicht stimmt, aber für den Moment stimmt es wunderbar. Ich bin in diesem Moment, bin ich quasi selig, könnte man sagen. Aber es reicht leider nicht ganz für die nächsten 10 Minuten. Also, nächstes Video. Das ist genau meine Problematik, die so mein Problem ist. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Vielleicht habt ihr da andere Sachen. Meine Mutter zum Beispiel, die liest unheimlich gerne Bücher. Und Bücher sind wunderbar, um einzutauchen, um neue Sachen kennenzulernen. Und meine Mutter liest eigentlich nur noch Bücher, wenn sie in den Ferien ist, weil sonst würde sie nicht mehr so viel mitkriegen. Das Problem bei mir ist dann auch besonders, dass diese Glücksritterei dann besonders zum Vorschein kommt, wenn ich im Stress bin. Es gibt dann Stress, ich bin schlecht vorbereitet für einen Unterricht, ich muss noch hier die eine Lehrprobe vorbereiten oder ich habe dann da und die, hier diese und jene Prüfung. Was mache ich? Ach, ich muss mich entspannen erstmal runterkommen, erstmal ablenken, vielleicht guckt man ja nur ganz harmlos bei den Nachrichten vorbei, was so Sache ist. Das Problem dabei ist, dass ich dann wieder vom Erstens ins Tausendste komme und vom Tausendsten ins Millionste. die Stresssituation nicht weg ist, weil ich nichts dafür getan habe, aber ich bin ja richtig, richtig glücklich dabei, natürlich, solange ich beschäftigt bin. Weil wenn ich dann nicht mehr beschäftigt bin, dann merke ich doch, ah, okay, das ist immer noch da. Naja. Und dann wird der Stress größer, weil die Zeit natürlich weniger geworden ist. Und dann ist die Frage, wie geht dieser Kampf aus? Schaue ich wieder auf die Zukunft? Schaue ich auf das Stressproblem, was ich irgendwann in einer Woche bewältigt haben muss? Oder schaue ich jetzt nur auf die nächsten 5 Minuten? Denn die nächsten 5 Minuten sind immer viel angenehmer, wenn ich was anderes mache als Disziplin. Ach, den eigenen Schweinehund überwinden. Ärgerlich. In diesem Text, im Kapitel 12, ist Jesus eine Sache besonders ein Dorn im Auge. Damals gab es noch kein YouTube und keine Nachrichtenseiten, sondern eine Sache, die ist richtig, die geht ihm da richtig ab. Das sind Kapitel 12, 13 und 15, 13 bis 15. Da kommt ein Mann zu ihm und sagt, Rabbi, wandte sich einer aus der Menge an Jesus, sag meinem Bruder doch, er soll das Erbe mit mir teilen. Lieber Mann, erwiderte Jesus, wer hat mich denn als Richter für eure Erbstreitigkeiten eingesetzt? Dann sagte er zu allen, passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich das Leben nicht kaufen. So ein bisschen die Situation, warum Jesus hier jetzt so harsch ist, was Habsucht angeht und wo der Kerl, der sein Erbe einfordert, irgendwie habsüchtig ist, das erschließt uns nicht auf den ersten Blick, auf den zweiten vielleicht auch nicht, aber auf den dritten vielleicht. Wir haben hier einen Mann und das Erbe, das ging damals meistens an den ältesten Sohn. Theoretisch haben alle anderen Kinder auch das Recht, ihr Erbe einzufordern. Praktisch ist das manchmal ein bisschen schwierig, denn das Erbe bestand eigentlich nur darin, dass da irgendein Riesenhaus war, die Familie drumherum gebaut hatte. Also da ist ein Haus, drumherum andere Familienhäuser und es wird immer angebaut. Denn da ist so ein kleines Familiendomizil. Und dieses Erbe zu teilen hieß, Boden zu verkaufen, hieß, Häuser zu verkaufen, hieß, Erbe zu teilen, Familie zu trennen, hieß, sein Recht einzufordern, ja, aber auch Besitz vor Familie zu stellen. Ich meine, das ist doch dein gutes Recht, hier sein Erbe einzufordern, aber Jesus sagt hier, nee, so geht's nicht. Es geht um mehr als nur um Besitztümer, es geht um mehr, als dass du dein Recht hier als guter Bürger irgendwie durchsetzen kannst. Natürlich haben wir ein Recht darauf, irgendwie, dass an der grünen Ampel alle Autos schnell losfahren. Ja, kann ich vielleicht auch irgendwann, hat man Recht zu meckern, natürlich habe ich das, aber es geht oft um mehr. Ich weiß nicht, was für Situationen euch noch einfallen, wo ihr euer Recht einfordert. Das ist doch mein gutes Recht. Und Jesus geht hart ins Gericht. Passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich das Leben nicht kaufen. Hier haben wir keine Internetseiten und kein Sofa, was sich in den Weg stellt, sondern, ach, hier, mein Haus, mein Auto. Das ist doch wunderbar. Und ich erwische mich schnell dabei, dass ich dann abends nach Hause komme oder dann da sitze und mir denke, ach, noch, vielleicht bräuchte ich mal eine neue Maus. Gegen eine neue Maus spricht da nichts. Ach, dann könnte ich auch gleich ein neues Keyboard kaufen. Ach, das auch. Und neue Bildschirm vielleicht auch. Und ich freue mich innerlich so sehr, wie schön das Leben sein wird mit einer neuen Tastatur, mit einer neuen Maus. Herrlich wird das Leben sein. Wir haben gerade ein bisschen ausgemistet von diesen Sachen, die sich im Keller dann manchmal so anhäufen. Sind vor allem Kartons, die man dann aufbewahrt, falls man irgendwas mal zurückschicken sollte, was man eh nie macht. Genau. Aber kaufen ist doch was Feines. Gerade, das ist doch nur ein Klick und dann ist es da. Und die Zeit, das ist doch wie Weihnachten quasi. Darauf warten. Herrlich. Und natürlich ist das nichts Falsches. Es ist mein gutes Recht, was zu kaufen. Aber du kannst dir das Leben dadurch nicht kaufen. Gleich danach kommt ein Gleichnis mit einem Kornbauern. Der Kornbauer erntet und hat eine so riesen Ernte, dass er sich denkt, Mensch, wenn ich jetzt noch einen riesen Kornspeicher baue, da mein ganzes Getreide reinlager, dann werde ich so ein schönes Leben haben. Ich werde nie wieder arbeiten müssen. Ich kann mich hinlegen und das Leben genießen. Ich muss nur noch diesen einen Schritt machen. Und was sagt Gott? Nee, so läuft das nicht. Diese Nacht wirst du sterben. Punkt. Denn auch, wenn wir einen Kornspeicher voll mit Zeugs haben, heute, morgen, in 3 Sekunden, kann es vorbei sein. Und dann ist die Frage, bin ich bereit für das, was danach kommt? Und für mich vielleicht eine weitere Frage, ist das Leben nicht auch viel schöner, wenn ich das, was danach kommt, im Blick habe? Denn ich merke viel schneller, was wichtig ist und was unwichtig ist. Richtig hart wird es hier mit Jesus ganz am Ende des Kapitels, wo er sagt, ja, okay, bei Besitz und so, Kapitalismuskritik und so, da gehen, glaube ich, noch viele mit. Muss man nicht ganz so krass sehen. Aber richtig krass, es gibt auch noch mehr Sachen, die einen ablenken können. Verse 49 bis 53. Ich bin gekommen, um ein Feuer auf der Erde anzuzünden. Und ich wünschte mir, es würde schon brennen. Ach so, es brennt Feuer, ja, da will man noch mitgehen. Aber mir steht eine Taufe bevor und ich bin sehr bedrückt, bis sie vollzogen ist. Denkt ihr vielleicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Entzweiung. Denn von jetzt an wird es so sein, wenn 5 Menschen in einem Haus wohnen, werden sich 3 gegen 2 stellen und 2 gegen 3. Der Vater wird gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter wird gegen die Schwiegertochter sein und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Moment, Jesus, hast du nicht gerade noch gesagt, Familie ist dir wichtig? Es geht doch um Einheit in der Familie. Das sollen wir doch über den Besitz stellen. Und jetzt sagst du hier, du bist gekommen und das ist die Stelle, die oft mit ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen, übersetzt wird. Was soll mir das jetzt sagen? Und ich glaube, da wird es mir auch manchmal zu krass, zu sagen, okay, Jesus, dir scheint es wirklich so wichtig zu sein, das mit dem Leben danach und diese Beziehung mit dir, dass ich wirklich alles irgendwie darunter stellen soll. Die Beziehung zu meinen Geschwistern, die Beziehung zu meiner Frau, die Beziehung zu meinen Eltern. Und wenn die sagen, nee, mit Jesus, das ist nicht so das, der geile Scheiß, lass das mal lieber. Dann sagt Jesus, okay, dann musst du auch da die Konsequenzen ziehen. Genau da, wenn die Familie sich gegen Jesus stellt, wo geht denn dein Blick hin? Auf die Familie oder auf Jesus? Und das ist, glaube ich, eine richtig harte Entscheidung. Wenn mir meine innersten Freunde, die ich habe, quasi den Blick verstellen auf etwas Größeres. Und gerade da wird es doch kritisch. Dann gerade da ist doch die Frage, ist das Leben mit Jesus tatsächlich das, was er verspricht? Also wenn das, was um mich rum ist, mein innerster Kreis von Leuten irgendwie in Frage gestellt wird und ich Jesus noch in einen innereren Kreis stellen soll sozusagen und da drüber stellen soll, ist es tatsächlich wahr, was Jesus sagt? Ist es tatsächlich, dass Jesus uns neues Leben schenken kann? Ist es wahr, dass Jesus uns immer tragen wird, auch wenn alle uns verfolgen, auch wenn alles um uns herum fällt, auch wenn wir keinen Rückhalt haben? Ist das Wahrheit? Ich kann das für mich mit Ja beantworten, weil ich das in meinem Leben so erlebt habe. Aber ich kann auch sagen, dass ich bei Weitem nicht so viel Bedrückung und, ich nenne es jetzt mal tatsächlich, Verfolgung erlebt habe, wie das andere haben. Und ich kann das gut verstehen, dass andere sagen, okay, dann werde ich da mit Jesus vielleicht doch mal eine halbe Sache machen. Auch weil vielleicht der Marshmallow, den ich vor der Nase habe, den hat man doch. Das andere, das kommt doch später. Ich wünsche dir, dass du dafür eine Antwort für dich gefunden hast. Ich kann dir diese Antwort nicht nehmen, ob Jesus hält, was er verspricht. Ich habe das erlebt. Und ich glaube, in dieser Gemeinde haben das viele erlebt. Aber jeder muss das für sich neu begreifen, diese Nähe mit Jesus, dass dieses Fundament Jesus hält. Und dass lebendiges Wasser auch dicker als Blut ist. Paulus geht sogar ein Stück weiter in Römer 5, 3 bis 4 und sagt: Ach, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnisse Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Vielleicht ist das Geheimnis des Evangeliums, dass dich das Fundament Jesus gerade in den kritischen Situationen bewährt, in der Bedrängnis. Vielleicht ist es gerade deswegen, dass dort, wo Christen verfolgt werden und Christen verfolgt wurden, immer wieder auch Erweckungen und immer wieder Menschen tatsächlich Jesus auf eine ganz neue Weise erlebt haben. Ich wünsche dir und ich wünsche uns das nicht, dass wir in Bedrängnisse kommen. Aber wenn ich mit Paulus gehe, müsste ich eigentlich sagen, okay, ist vielleicht doch manchmal der richtige Weg, um unseren Blick auf das, was richtig ist, auf das, was Wahrheit ist, zu richten. Unser Verlobungsspruch ist Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ist das Geheimnis? Dieses Schauen auf den zweiten Marshmallow? Dieses Ausharren auf den Herrn? Daran festzuhalten, dass zu erleben es diese Hoffnung trägt? Ich mich darauf freue, ja, ich schmecke den zweiten Marshmallow schon im Mund. Er ist quasi schon da. Jesus geht ja sogar weiter und sagt, ja tatsächlich, ich bin da, hier drin. Nicht nur draußen vor der Tür, sondern ich bin schon da. Und irgendwann wird der Tag kommen, da werden wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen. Da werden wir ein nettes Pläuschen halten. Dir wird vielleicht ganz neu klar werden, warum dieser ganze blöde Mist sein musste. Und bis dahin gibt dir diese Hoffnung darauf neue Kraft, dass wir fliegen werden, wie Flügeln, wie mit Flügeln von Adlern. Eine Geschichte von Christina Brudereck, die hat mich einmal sehr getroffen und mir gezeigt, wie begrenzt mein Blick manchmal ist. Ein Mann stirbt. Aber er kriegt vorher noch die rettende Botschaft sozusagen von ein paar Engeln, dass es ihm vergönnt ist, tatsächlich etwas bis in den Himmel zu nehmen. Das, was anderen Menschen verwehrt bleibt, er darf etwas mitnehmen. Ist das nicht Hammer? Und er denkt nach und er denkt nach und sucht, was ist denn? Ja, natürlich, ich möchte das Wertvollste mitnehmen, was ich habe. Und das ist ein riesen Goldbatzen, den ich zu Hause habe. Also nimmt er diesen Goldbatzen, nimmt ihn mit, ist ganz froh darauf, endlich das Wertvollste gefunden zu haben, was er besitzt. Und das kann er dann Jesus zeigen und sie ihm, guck mal, das habe ich mitgebracht, das Wertvollste hier für den Himmel. Ist das nicht toll? Und Jesus trifft ihn dann und ist ganz aufgeregt. Ja, was hat er denn mitgebracht? So. Und sieht, ach, du hast Gold? Bürgersteig? Du hast Bürgersteig mitgebracht? Denn was bringt uns Gold, wenn im Himmel die ganze Straße mit der ganze Bürgersteig mit Gold gepflastert ist? Das Wertvollste dieser Welt ist im Himmel das Fundament, das, was man so selbstverständlich nimmt, ja. Ich meine, natürlich muss jeder eine Weltreise gemacht haben, aber auch die tollste Weltreise, sage ich dir, die wird es nicht wettmachen, was wir im Himmel alles miterleben werden, du. Es gibt ja diese Löffelliste. Kommt aus dem, ich weiß gar nicht, wie heißt der Film? Bucketlist heißt der auf Englisch und auf Das Beste kommt zum Schluss, genau. Also zwei ältere Menschen wissen beide, dass sie ungefähr sterben. Der eine hat Geld, der andere nicht. Und schreiben sich auf, was sie vom Leben, vom Ende nochmal alles erleben wollen. Und auch am Ende stellen sie fest, okay, ich habe diese Löffelliste abgearbeitet, ist ja alles wunderbar. Aber auch so eine abgearbeitete Löffelliste, also die heißt Löffelliste, weil man die erfüllt hat, bevor man den Löffel abgibt sozusagen. Die macht das Leben im Nachhinein, ja, macht sie das besser? Oder verstellt sie den Blick auf wesentliche Sachen? Ich meine, natürlich, also ich möchte auch irgendwann Nordlichter nochmal sehen. Aber ich habe die Vermutung, ehrlich gesagt, dass im Himmel Nordlichter nicht so der geile Scheiß sind. Ja, was ist dann das, was uns tatsächlich den Blick aufrichten lässt, tatsächlich den Blick darauf weisen lässt, dass ich auch über die nächsten 5 Minuten und über die nächsten 3 Tage hinausdenken kann, über das, was danach kommt? Steht in unserem Text quasi mittendrin. Ich lese Lukas 12, 22 bis 34. Da wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort: Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr. Ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann dann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges fertigbringt, Warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Und seht euch die Lilien an. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und ohne zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr kleinen Gläubigen. Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr alles braucht. Es soll euch viel mehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden. Und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Ein Hinweis. Wo ist denn mein Herz? Wo ist denn mein Reichtum? Man sagt oft, ich kann das nicht so beschreiben, ich bin noch nie am Ende meines Lebens gewesen, aber man sagt oft, dass Menschen, die schon wissen, dass sie jetzt irgendwann bald abscheiden werden und wissen, dass es zum Ende hinzugeht, dann nicht sagen werden, ach, hätte ich doch noch mal mehr dieses eine Projekt da auf der Arbeit, du. Das, ja, da hätte ich mich noch mal investieren sollen, du. Oh, ich hätte auch um die Gehaltserhöhung, hätte ich ein bisschen mehr kämpfen müssen eigentlich. Man sagt diesen Leuten nach, dass sie diese Vermutung nicht anstellen, sondern eher, ach, hätte ich mich mehr um meine Gemeinde gekümmert vielleicht. Damals, als in meinem Hauskreis das so am Struggeln war und so am Auseinandergehen, hätte ich mich eigentlich ein bisschen mehr investieren können vielleicht. Oder irgendwie die letzten 10 Jahre meiner Kinder, die sind so an mir vorbeigehuscht. Warum, weiß ich gar nicht. Wo ist dein Schatz? Woran hängt dein Herz? Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir es schaffen, über diesen Marshmallow, der uns vor der Nase steht, hinauszuschauen. Ja, er sie riecht gut und er ist wunderbar anzusehen. Aber gibst du dich damit zufrieden? Man kann sich damit zufrieden geben. Wir haben das ja gerade gesehen, das Mädel, was am Ende da war, einfach reingebissen, Teller abgegeben, fertig. Wenn das für dich das Leben ist, dann darfst du dich damit zufrieden geben, gerne. Aber die größere Freude habe ich bei dem anderen Jungen gesehen, der den zweiten Marshmallow nehmen durfte und sich 2 Marshmallows in den Mund stecken. Gibst du dich damit zufrieden, in den nächsten 5 Minuten irgendwie gut zu funktionieren, glücklich zu sein, entspannt zu sein? Oder geht es vielleicht um mehr? Am Ende nicht nur ein Marshmallow zu bekommen, sondern die Gewissheit, dass wir als Familie Gottes Gott von Angesicht zu Angesicht in einer richtig tiefen Beziehung erleben. Dass wir zu einer neuen Familie gehören, dass wir eine ewige Hoffnung haben. Und dass wir einen Jesus haben, der für uns dadurch kämpft, auch wenn wir ab und zu mal ein bisschen am Marshmallow knabbern. Marshmallow knabbern klingt so harmlos. prassen, Märkte schlagen, wie in dem Gleichnis am Anfang. Klingt ein bisschen krasser. Ich möchte uns, das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne gehen, uns eine Zeit geben, in der wir nochmal Revue passieren lassen, was verstellt vielleicht meinen Blick auf das Ewige. Wo verliere ich vielleicht dann nicht nur den zweiten Marshmallow, sondern Jesus aus dem Blick? Wo bin ich sehr daran orientiert, dass es mir nur heute gut geht? Und wenn du richtig tief drin bist gerade, vielleicht dir Mut zu holen und zu wissen, dass der Misthaufen, auf den du gerade schaust, immer nur der kleine Misthaufen im Hintergarten ist. Und dazu ein Riesenschloss gehört sozusagen. Ich werde auf jeden Fall hier vorne sein. Ich habe das jetzt nicht abgesprochen, aber hier vorne werden vielleicht auch noch andere sein, die für euch beten werden. Wenn ihr nach vorne kommen wollt, dann dürft ihr gerne nach vorne kommen. Wenn ihr da Gebet braucht, nochmal einen Realitätscheck. Die nächsten 5 Minuten werden auf jeden Fall so laufen. Und dann, wenn ihr nicht nach vorne kommen wollt, sucht euch vielleicht jemanden in eurem, der neben euch sitzt. Vielleicht wollt ihr es auch ganz persönlich im Gespräch mit Jesus abmachen. Wo habe ich so meine Punkte, wo ich meinen Blick, wo ich zu kurzsichtig bin?